bin natürlich nicht alleine, denn Sie sind ja sicher nicht wegen mir hier, sondern wegen unseren Gästen. Ich begrüße recht herzlich Dirk Oschmann, Sascha Kowalczyk. Ich soll in die Mitte? Grüßt euch in die Mitte. Ja, vielen Dank, Aaron Boogs, für den Versuch, das Publikum ein bisschen aufzulockern. Und auch vielen Dank an Peter Licht für das kleine, schöne Konzert, wo ja schon ein bisschen das Thema des Abends angeklungen ist. Aaron Boogs und Peter Licht haben versucht, ein bisschen Leichtigkeit für heute Abend in die Welt zu bringen. Und wir versuchen das natürlich aufzugreifen, wenn das Thema auch ein ernstes ist. Das wird man ja noch mal sagen dürfen. Ist dieser Abend überschrieben? Es soll über Meinungsfreiheit gehen? Gibt es sie in diesem Land? Wie drückt sie sich aus? Warum haben Menschen das Gefühl, dass es nicht ausreichend Meinungsfreiheit gibt? Und was hat das Ganze überhaupt mit der Diskussion Ostdeutschland, Westdeutschland, jüngste deutsche Geschichte zu tun? Ja, und darüber werden wir reden, und das tun wir zunächst in einer kleinen Runde, aber Sie haben es alle gelesen, ganz groß auf dem Poster zu dieser Veranstaltung. Wir wollen mit Ihnen sprechen, mit dem Publikum. Wir sind viel mehr Leute geworden, als wir erhofft haben. Das freut uns natürlich sehr. Deshalb sage ich nochmal für die Leute im Hof, wir sprechen nachher mit den Menschen im Saal. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht alle miteinander reden sollen und können nach der Veranstaltung. Wenn wir fertig sind, heißt das nicht, dass der Abend zu Ende ist. Also die Aufforderung, sprechen Sie mit uns, sprechen Sie miteinander. Und wir haben zwei Männer eingeladen, die ganz und gar nicht meinungsunfreudig sind. Dafür kennt man sie. Wahrscheinlich muss ich sie gar nicht groß vorstellen. Dirk Oschmann, ich sag's noch mal, Professor für neue deutsche Literatur an der Universität Leipzig. Sein Buch Der Osten, eine Erfindung des Westens ist im Februar 2023 erschienen, aber seitdem eigentlich aus den Buchläden nicht wegzudenken, und hat mit seiner titelgebenden These doch schon eine ganz schöne Diskussion angestoßen, die bis heute anhält. Und Ilko Sascha Kowalczyk ist bei uns. Er ist Historiker mit dem Fokus Aufarbeitung der SED-Diktatur. Zuletzt ist ein zweibändiger Band zur Biografie von Walter Ulbricht erschienen. Demnächst erscheint ein Buch mit dem Titel Freiheitsschock, das exklusiv heute schon vorliegt, obwohl es eigentlich noch gar nicht auf dem Markt ist. Also greifen Sie zu. Ja, und vor kurzem hat auch Ilko Sascha Kowalczyk zumindest hier in Chemnitz für eine mittlere Aufregung gesorgt. Er hat nämlich ein Interview in der freien Presse gegeben, wo er unter anderem sagt, man muss Verantwortung übernehmen, Gestaltungswillen haben und ich sagen können. Und das fehlt noch vielen. Also, herzlich willkommen, Ilko Sascha Kowalczyk, Dirk Oschmann hier im Weltecho, hier im Chemnitz bei unserer Redaktionsrunde. Redaktionsrunde, sage ich schon. Diskussionsrunde muss es natürlich heißen. Und wir haben am Anfang gehört, das ist der Auftakt einer Reihe. 37 Veranstaltungen sind es. Sie sind heute exklusiv bei der Premiere dabei. Und wir wollen allen unseren Gesprächspartnern eine sehr schlichte Frage stellen. Herrscht in Deutschland Meinungsfreiheit? Was meinen Sie, Dirk Oschmann?
Formal juristisch herrscht natürlich Meinungsfreiheit.
Formal juristisch, das bedeutet, Sie sehen da noch eine, man muss da noch differenzieren.
Man muss differenzieren, Meinungsfreiheit herrscht natürlich, überhaupt keine Frage. Dann kann man sich genau ansehen, was das im Einzelnen bedeutet. Man kann ansehen, wie die Widersprüche auf Situationen der Meinungsfreiheit aussehen. Und man kann sich ansehen, was es bedeutet, die Meinungsfreiheit wahrzunehmen, mit den Konsequenzen, die das im sozialen Bereich haben kann, die das im beruflichen Bereich haben kann und anderem mehr.
Ilko Sascha Kowalczyk, was sagen Sie?
Wir leben in einem der freiesten Länder der Welt. Das ist vielen Menschen in vielen kleinlichen Debatten offenbar immer nicht so richtig bewusst. Es herrscht natürlich Meinungsfreiheit in unserem Land, nicht nur formaljuristisch, wie Herr Oschmann sagt, sondern ganz realistisch. Aber es herrscht in unserem Land auch das Recht auf Widerspruch. Und das halten viele nicht aus. dass sie glauben, dass wenn sie etwas in die Welt hinaus trompeten, dass das gewissermaßen als ihre Meinung dann auch gleichzeitig irgendwie eine allgemeingültige Wahrheit sei. Zur Meinungsfreiheit gehört auch die Lust und die Bereitschaft, miteinander zu streiten und auch einzusehen, dass man vielleicht mit seiner Meinung schief liegt.
Das bedeutet also, würde ich mal das zusammenfassen, es herrscht Meinungsfreiheit, formal juristisch, sagen Sie, mit einigen Abstrichen. Sie sagen generell, nicht nur formal juristisch. Es scheint also zwei Dinge zu geben. Es gibt einmal die Meinungsfreiheit als Fakt, die auch im Grundgesetz festgelegt ist. Und es gibt das Gefühl vieler Menschen, dass sie eben ihre Meinung nicht offen sagen können. Und dieses Gefühl hat sich seit 1990 sehr verstärkt. Da gibt es Umfragen dazu, dass 1990 noch fast 80% der Meinung waren, man könne in Deutschland seine politische Meinung offen sagen. 2023 waren das nur noch 40%. Woher kommt denn diese Diskrepanz zwischen diesem faktischen und diesem gefühlten? Und warum ist sie möglicherweise im Osten ausgeprägter als im Westen? Herr Oschmann, wollen Sie anfangen?
Zunächst würde ich mal sagen, es ist ja kein spezifisch deutsches Problem oder keine besondere innerostdeutsche Wahrnehmung, sondern das ist ein Problem, das Sie auch in anderen westlichen Demokratien haben, wo Sie ähnliche Phänomene haben. Sie haben auf der einen Seite eine Enthemmung des Sprechens in alle Richtungen und auf der anderen Seite haben Sie so ein Feld der Übersensibilisierung im Blick auf das, was gesagt wird, das dann mit entsprechenden Sanktionen belegt werden kann. Sie können, wenn Sie ein falsches Wort wählen, mit einem Shitstorm übergossen werden. Der Spiegeljournalist René Pfister hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, wie das in den USA funktioniert. Das heißt auch ein falsches Wort. Da zerbrechen Familien, da verliert man seine berufliche Stellung und anderes mehr. Es ist also ein allgemeines Problem in den westlichen Demokratien, dass einerseits an der Demokratie gearbeitet werden muss und andererseits an der Meinungsfreiheit selber gearbeitet werden muss, so wie seit 220 Jahren ungefähr in Deutschland an der Meinungsfreiheit gearbeitet wird. Und die Meinungsfreiheit ist nicht etwas, was einfach gegeben ist, sondern daran muss kontinuierlich gearbeitet werden. Und es muss darauf geachtet werden, dass man die sich sozusagen erhält als hohen Wert. Ich würde schon auch so sagen, wie Herr Kowalczuk, die Meinungsfreiheit ist in Deutschland gegeben in einer Form wie kaum in einem anderen Land. Das würde ich aber eben auch für die USA sagen. Ich sehe nur eben parallele Entwicklungen, die zu tun haben mit etwas, was ich schon Anfang der 90er in den USA erlebt habe, nämlich dem, was man Political Correctness nennt. Und dass es hier sozusagen eine Art Übergreifen bestimmter politischer, moralischer Vorstellungen auch in das Reden des Alltags gibt. Und dass im Alltag sozusagen eine Durchpolitisierung und Durchmoralisierung der Sprache stattfindet, die den Eindruck vermitteln kann, man dürfe nicht mehr alles sagen, so wie überhaupt unsere ganze Lebensführung ja im Grunde unter Vorbehalt gestellt ist inzwischen. Was wir essen, wie wir reisen und anderes mehr, alles ist sozusagen zunächst unter den Vorbehalt gestellt, ist es eine gute, ist es eine richtige, ist es eine moralisch korrekte oder auch eine politisch korrekte Lebensführung. Und es betrifft eben nicht nur das Essen oder das Reisen, sondern es betrifft auch das Sprechen.
Ihre Reaktionen darauf?
Also, dazu fällt mir ganz viel ein.
Umso besser.
Reden wir über Meinungsfreiheit oder reden wir über Regeln des sozialen Zusammenlebens? Denn vieles von dem, was Herr Oschmann eben beklagt hat, sind ja eigentlich zunächst Fragen, wie wollen wir eigentlich in der Gesellschaft miteinander umgehen? Und daher, die Frage der Meinungsfreiheit ist auch immer eine sehr individuelle. Inwiefern bin ich bereit, für meine Meinung einzustehen? Inwiefern bin ich bereit, dafür auch von meinem Nachbarn, meinem Arbeitskollegen, meiner Frau, wem auch immer, sanktioniert zu werden, dass sie das nicht okay finden? Und das ist sozusagen, glaube ich, da muss man immer auch unterscheiden zwischen dem eher abstrakten Wert der Freiheit und der Meinungsfreiheit und dann den sozialen Fragen. Und da müssen wir natürlich feststellen, dass die Gesellschaft sich in den letzten, ich sage jetzt mal 15, 20 Jahren unter dem Einfluss der digitalen Revolution extrem verändert hat. Sie hat sich extrem beschleunigt und die Kommunikationspraxis ist eine völlig andere geworden. Früher war eine öffentliche Kommunikation eine Angelegenheit von Eliten. Mittlerweile ist es im Zuge eines Demokratisierungsprozesses eine Angelegenheit von uns allen. Jeder kann zum Beispiel via soziale Medien daran teilhaben, aber wir können eben auch alle Opfer werden dieser Auswüchse, die wir dort erleben und diese Auswüchse aus den sozialen Medien, die können wir dann eben auch im realen sozialen Leben wahrnehmen. Und ich würde da eben immer sehr unterscheiden. Also ich weiß auch immer nicht so genau, wer wem wirklich Vorschriften beim Essen macht, was du jetzt gerade angeführt hast. Ich weiß nur, dass es ein bestimmtes Milieu gibt, was sich unentwegt über das Gendern aufregt, unentwegt das Gendern gewissermaßen zum Hauptproblem unserer Gesellschaft erklärt. Und ausgerechnet diejenigen, die dann auch noch lautstark sagen, alle anderen würden ja irgendwie Regeln aufstellen und alles verbieten wollen, sind dann diejenigen in Sachsen, in Hessen, in Bayern, die tatsächlich Regeln aufstellen, um etwas zu verbieten, was andere Leute wollen. Also das ist ja sozusagen, das sind klaffende Widersprüche, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wo man dann eben auch sagt, wer bringt bestimmte Themen so zentral in die Gesellschaft, obwohl sie gar nicht so zentral in der Gesellschaft stehen. Anderer Punkt, wenn man jetzt Leute fragt mit der Meinungsfreiheit, natürlich kenne ich die Umfragen. Ich kenne aber auch die Umfragen, dass in Ostdeutschland von Anfang an, seit 1990, der Wert der Freiheit insgesamt deutlich geringer gewichtet und eingeschätzt und gewürdigt wurde, als zum Beispiel in gewachsenen Demokratien im Westen. Da hat sich eben dann eben auch viel verändert. Und wenn man jetzt aber die Leute fragt und sagt, na wie ist denn das, wann kannst du denn deine Meinung nicht sagen? Klassisches Beispiel wäre Sarah Wagenknecht, die in gefühlt jeder TV-Talkshow sitzt und sich darüber beklagt, dass sie ihre Meinung nicht sagen kann. Ja, und wenn man sozusagen das da mal hinterfragt, dann wird man sagen, nun sag, mach's doch mal konkret. Und dann wird es immer sehr schwammig. Und das führt mich zum anderen Punkt, den wir in Ostdeutschland seit vielen Jahren beobachten können. Fragen Sie die Menschen in Ostdeutschland, wie geht's dir persönlich? Das hat eben übrigens diese Umfrage von Aaron Brooks auch wunderbar hier gerade gezeigt. 75% der Ostdeutschen, teilweise 80, sagen kontinuierlich seit 15 bis 20 Jahren, mir persönlich geht's gut, materiell gut bis sehr gut. Fragst du die gleichen Leute, ja, okay, dir geht's gut, aber wie geht's Ostdeutschland? Sagen 75-80% dieses gleichen Levels, in dem gleichen Zeitraum Ostdeutschlands geht's schlecht. Und da sehen Sie gewissermaßen, da gibt es Diskrepanzen und das zeigt eben, Politik und Geschichte sind nicht nur nackte Zahlen, sind nicht nur harte Statistiken, sondern hat sehr viel eben auch mit Emotionen, mit unseren Emotionen zu tun und über die müssen wir, glaube ich, auch sehr viel reden.
Und diese Emotionen hat Herr Dirk Oschmann in seinem Buch ziemlich gut auf den Punkt gebracht, in einem, wie er selber sagt, unsachlichen Buch, das doch aber von sehr vielen Menschen sehr, sehr ernst genommen wird. Und wenn wir den Begriff Meinungsfreiheit mal ein bisschen auseinandernehmen, wer eine Meinung frei äußern will, der muss sie sich ja zunächst erstmal bilden. Das macht man dann in der Regel erfahrungsbasiert, weil einem irgendwas passiert ist, weil man was gelesen hat, was gehört hat. Und Dirk Oschmann, wenn man Ihr Buch liest, muss man davon ausgehen, dass die Ostdeutschen, wenn wir sie denn als homogene Gruppe betrachten wollen, ja auch 35 Jahre nach dem Mauerfall immer mal wieder in den großen Medien, in den westdeutsch dominierten Medien, über sich Dinge liest. Und die sind nicht unbedingt immer so rosig und positiv. Und sie schreiben, das führt dann beim Leser, also beim Ostdeutschen, im schlimmsten Fall zu einer Art aggressiven Selbsthass. Welche Auswirkungen hat das denn auf das Selbstverständnis und auch auf die Meinungsbildung des Ostdeutschen an sich?
Dass es zu Selbsthass führt, habe ich nicht geschrieben.
Habe ich aber gelesen. Gut, dann ist das typisch, ne, dass man liest, was man lesen will. Gut, auf alle Fälle macht es den Ostdeutschen nicht glücklich, was er da über sich lesen muss.
Das ist aber was anderes.
Das ist was anderes, da haben Sie völlig recht.
Also ich glaube nicht, dass man bei einer Volltextsuche das Wort Selbsthass in meinem Buch finden würde.
Ich nehme es zurück.
Aber natürlich beschädigt das Gesamtbefinden, das ist überhaupt keine Frage. Letzte Woche stand im Spiegel ein Artikel von Roland Nelles, dem Chefredakteur, dass die drei ostdeutschen Bundesländer, Brandenburg, Sachsen und Thüringen, jetzt die Gelegenheit hätten, ihren Ruf endgültig zu ruinieren mit den Wahlen. Ja, das ist sozusagen die Fortsetzung der Diffamierungsgeschichte, für die der Spiegel exemplarisch einsteht. Und natürlich macht das etwas mit den Menschen, wenn sie permanent in dieser Art und Weise angesprochen werden, wenn sie permanent in dieser herabwürdigenden Weise adressiert werden. Man muss sich nur mal vorstellen, es gibt ja jetzt nicht meine eigene These nur, etwa die auch von Ivan Krastev und anderen, dass ein Elternteil einem Kind 20 Jahre erzählt, dass es nichts taugt, dass es faul ist und anderes mehr. welche Art von Subjekt soll dabei entstehen? Und so ist es hier auch im Grunde ein Kollektivsubjekt, das entstanden ist durch diese Art des öffentlichen Redens, des fortgesetzten Herabwürdigens. Das ist die Diagnose, die ich gestellt habe in diesem diskursanalytischen Buch. Das ist ja keine historische Aufarbeitung der Zusammenhänge seit 1990, sondern es ist eine Bestandsaufnahme des Diskurses, wie er vom Westen über den Osten geführt wird und was das mit dem Osten macht, was das mit unserer Demokratie insgesamt macht. Das wäre zunächst die Beschreibung. Ich würde zunächst ganz neutral sagen, das führt zu einer Beschädigung der Gruppe der Ostdeutschen, wenn man sie denn so nennen will.
Beschädigung der Ostdeutschen. Ilko Sascha Kowalczuk, ihr neues Buch heißt Freiheitsschock. Von einem Schock kann man auch beschädigt werden. Was meinen Sie mit dem Begriff und welche Auswirkungen hat er, die möglicherweise mit den Beobachtungen von Herrn Oschmann zusammenfallen oder eben auch gerade nicht?
Also natürlich werde ich Ihnen das jetzt hier nicht erzählen, weil Sie sollen das ja nachher alle kaufen.
Kannst du ja mal andeuten, so als kleinen Teaser.
Bevor Dirk Oschmanns Buch auf den Markt kam, gab es ja eine breite Debatte über Ostdeutschland. Dirk Oschmann hat ja in seinem Buch, ich nenne dieses Buch Wutzeller, hat er ausdrücklich geschrieben, dass er gewissermaßen sich auf Steffen Mau und auf mein Buch, was beide 2019 erschienen sind, beruft. Das waren für ihn gewissermaßen Eye-Opener, so nennt er das. Oder hat er das auch im Gespräch genannt. Und das ist deshalb mir wichtig festzustellen, nicht um mich in den Vordergrund zu stellen, sondern um eins zu sagen. Dieses Buch bringt, und das sagt er auch selbst, das ist keine üble Nachrede, was ich jetzt sage, faktisch nichts Neues. Das, was Neues an dem Buch und das, was auch seinen großen Erfolg begründet, ist der unversöhnliche Ton. Er ist wütend und bringt diese Wut in eine Sprache. Und das Interessante an dem Buch ist, dass er mit diesem Buch in einen Resonanzraum gekommen ist in Ostdeutschland, wo viele Menschen sich angesprochen gefühlt haben und gesagt haben, das ist genau, was ich denke, was ich vielleicht nicht sagen konnte, aber endlich sagt es mal jemand. Nun ist die Frage, was macht der Oschmann da eigentlich? Und da möchte ich auf zwei Punkte hinweisen, die mir für die Diskussion wichtig sind. Das eine ist gewissermaßen das, was ich auch in der Diagnose, in der Zeitdiagnose für viel zu verkürzt empfinde. Oschmann sagt, der Westen hat den Osten zum reinen Objekt degradiert, hat ihm keine Chance gegeben, als handelndes Subjekt irgendwie sich zu selbst verwirklichen, hat ihn überformt und überwölbt und hat mit ihm gemacht, was er wollte, herauskommt nur Opfer kommen. Das kann man erstmal so hinnehmen. Ich finde nicht, dass das richtig ist, aber man kann das diskutieren. Aber dann geht Oschmann noch einen Schritt weiter und macht aber das Gleiche in seinem Buch mit den Ostern, indem er an keiner Stelle mal danach forscht oder danach fragt, wie der Osten eigentlich versuchte in diesen 30, 35 Jahren des Transformationsprozesses sich als Subjekt zu behaupten oder als Subjekt überhaupt nur selbst zu verwirklichen. Der kommt überhaupt nicht vor. Es ist sozusagen eben wirklich sozusagen eine reine Geschichte von oben, die ein Opfernarrativ entwirft, in dem man sich durchaus wohlfühlen kann, was meines Erachtens aber der Diskussion nicht wirklich weiterhilft. Und warum hilft das nicht weiter? Und da komme ich nun als Historiker und sage, was haben wir eigentlich 1989, 90 erlebt? Und ich will jetzt nicht sozusagen einen großen Exkurs starten, weil uns das vielleicht zu weit führt, aber ein Punkt ist mir sehr, sehr wichtig, weil der durchzieht von 1990 bis zur Gegenwart. Nämlich, was für Staatsvorstellungen waren eigentlich mehrheitlich im Osten sozusagen vorhanden? Und da muss man einfach sagen, wenn Millionen Menschen darauf vertrauen, dass es eine Regierung gibt, die unter Helmut Kohl stand, die verspricht, in 3 bis 5 bis 7 Jahren geht es euch ganz genauso wie uns, dann ist das ein paternalistisches Versprechen, hinter dem alles andere zurücktritt, nämlich Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und nun ist das Problem, und ich will da gar keine Schuldzuschreibung machen, aber dass diese Verknüpfung mit einem Wohlstandsversprechen, mit Demokratie und Freiheit nicht wirklich zusammenpassen. Das glauben zwar viele und das vor allen Dingen Politikerinnen werden das immer wieder sagen, dass das, wenn ich hier an die Macht komme, dann wird das wird jedem besser gehen und so weiter. Aber das war gewissermaßen die Tradition, die Kohl aufbaute, die Kurt Biedenkopf hier in Sachsen gewissermaßen bis zur unfassbaren Blüte trieb und so weiter und so fort. Und das muss man einfach auch mal selbstkritisch hinterfragen. Was für überspannte Erwartungen gibt es eigentlich im Osten an den Staat? Wo ist das handelnde Subjekt? Wo ist die Zivilgesellschaft? Wo sind die Menschen, die ich sage? Dann, letzter Satz, eins muss man sich immer wieder bewusst machen, was vielen nicht bewusst ist. Und das hört sich provokativer an, als es ist. Das Leben in der Diktatur ist, wenn man die harten Regeln der Diktatur akzeptiert und sich daran hält, weitaus einfacher als das Leben in einer Demokratie. In der Demokratie und in der Freiheit muss ich nämlich unentwegt Entscheidungen treffen. Ich muss unentwegt ich sagen und ich muss unentwegt mich in meine eigenen Angelegenheiten einmischen. Und wenn ich das nicht gelernt habe, wenn ich dazu nicht bereit bin, dann habe ich in der Demokratie mit den ganzen Versprechen ein Riesenproblem und stehe diesem Demokratieprojekt fremdelnd gegenüber. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade im Osten erleben. AfD und BSW mindestens in einem Punkt nämlich ähnlich, indem sie einen autoritären Staat versprechen. Und das kommt offenbar im Osten bei vielen gut an.
Weil das auch schön einfach ist. Weil wir uns dann wieder zurücklehnen können und jemand anders nimmt uns die Entscheidung ab. Und wir sind jetzt wieder in der Diskussion. Wir sind 35 Jahre nach dem Mauerfall und manchmal wundert man sich, dass man heute immer noch diese Diskussionen führt. Was ist denn, um es mal ganz platt zu sagen, auch schiefgegangen in unserer Selbstwahrnehmung als Ostdeutsche? Warum, Sie sagen gerade, wir haben sozusagen auch in 35 Jahren offensichtlich nicht gelernt, Verantwortung zu nehmen, ich zu sagen, was wäre denn der Weg gewesen? Hätte man mehr untereinander reden müssen? Oder mehr mit den Westdeutschen reden müssen?
Ich glaube, es gibt so einen Punkt, an dem Dirk Oschmann und ich wahrscheinlich sofort einer Meinung sind. Es gab eine historische Sekunde in der Geschichte Ostdeutschlands, die noch zentraler war als der 9. November oder der 9. Oktober. Das war der 1. Juli 1990, der Tag, an dem die Währungsunion kam, der Tag, an dem alles anders wurde, an dem ganz viel entwertet wurde, an dem ganz viel nichts mehr wert war. Aber zu dieser historischen Sekunde gehören zwei Dinge. Das eine ist, es war mehrheitlich von den Ostdeutschen so gewollt, obwohl viele gewarnt haben, obwohl viele gesagt haben, das wird eine soziale Katastrophe. Das muss man einfach, das lässt sich heute nicht mehr rückgängig machen, Gott sei Dank. Ich war damals nicht dafür, als junger Typ. Heute als Historiker sage ich, es war alternativlos. Es musste so gemacht werden. Aber was gehört zu dieser historischen Sekunde dazu? Um die Stabilität der D-Mark zu garantieren, es ist eine weltpolitische Angelegenheit gewesen, musste Ostdeutschland zu einem weißen Fleck erklärt werden, musste homogenisiert werden, musste so getan werden, als wenn zwischen Kap Arkona und Fichtelberg alles gleich ist, um nun Institutionen zu installieren, die die Stabilität der D-Mark garantieren. Und diese Institutionen funktionierten nur, indem westliche Eliten sozusagen kamen, um diese Institutionen zu führen. Es kamen diese vielen westdeutschen Aufbauhelfer, die kamen durchweg als Vorgesetzte nach Ostdeutschland. Es gab keine Durchmischung. Das hat die Kultur total verändert. Und nun gab es zwei Punkte, und da unterscheiden sich die Biografien von Dirk Oschmann und meinen ganz entscheidend. Es gab sehr kluge Leute wie Dirk Oschmann, der erkannt hat, wenn ich hier weiter einen auf meine ostdeutsche Biografie setze, dann mache ich keine Karriere. Also sozusagen beschäftige ich mich mit sehr wichtigen Dingen, gehe ins Ausland und bereite meine Karriere vor. Und dann gab es Dummköpfe wie mich, der sozusagen immer sich mit diesem Quatsch DDR und Ostdeutschland beschäftigt hat, ein Buch nach dem anderen geschrieben hat, in jeder Kommission in diesem Land seit den 90er Jahren saß und natürlich damit null Karrierechancen hatte in den Institutionen, weil Ostdeutsche dort eben nicht vorgesehen waren. Also musste man, und das kennt man aus postkolonialen Theorien, indem man seine Identität gewissermaßen verleugnet, wird einem das Ankommen einfacher gemacht. Ich wollte ankommen, aber mit meiner Identität. Und das war sozusagen bei den Ankommenseliten eben nicht wohlgelitten. Und deswegen wo wir uns wahrscheinlich wieder einer Meinung sind, ist nämlich die Sache, ich benutze dieses Wort wirklich fast nie, weil ich es hasse, aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Wir Ostdeutsche haben einen großen Fehler gemacht. Wir haben die Narrative der frühen 1990er Jahre verinnerlicht und angenommen und haben uns eben nicht wirklich dagegen gewehrt. Und das war gewissermaßen das Grundproblem, was eigentlich bis heute besteht.
Wollen Sie kurz noch was? Ich will vielleicht einerseits anschließen und andererseits noch mal was zu dem sagen, was du vorhin gesagt hast. Ich bin letztes Jahr in Mühlhausen mal von einer Frau gefragt worden, ungefähr so alt wie wir, warum haben wir das mit uns machen lassen? Das ist die Frage, die sich jeder stellen muss. Ja, natürlich, das ist eine Frage von Verantwortung gegenüber dem eigenen Leben, gegenüber dem eigenen Tun oder eben auch Lassen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, sozusagen diese Frage zwar spät, aber hoffentlich noch nicht zu spät, jetzt anders zu beantworten als in den letzten 30, 35 Jahren. Das ist das eine. Zu dem, was du vorhin gesagt hast über die frühen 90er Jahre, ich bin da weitgehend einer Meinung, würde aber noch mal daran erinnern, dass die Demokratie- und Freiheitserfahrung Anfang der 90er Jahre natürlich auch zunächst für viele eine Verarmungserfahrung war. Verarmung insofern, als man Geld verloren hat, als man vielleicht das Grundstück verloren hat, vielleicht das Haus verloren hat, vielleicht sind die Kinder weggezogen in den Westen oder ins Ausland. Man hat die Arbeit verloren, man hat den Beruf verloren, man musste sich einen neuen Beruf suchen. Ich glaube, 75% der Ostdeutschen mussten bis 1994 den Beruf wechseln. Das ist ja eine...
Die Institution.
Oder die Institution.
80% mussten die Institution, okay, die sie 1989 gearbeitet haben, ändern.
Das ist ja eine gewaltige Erfahrung. Und das unterscheidet eben auch die Demokratieerfahrung des Ostens zu Beginn der 90er von der Demokratieerfahrung, die der Westen mit dem Marshallplan dann gemacht hat. Nämlich Demokratieerfahrung als Erfahrung des Reichwerdens und des Freiwerdens. Ja, wir haben dann die Westbindung gehabt im Westen, wir haben die Re-Education gehabt und wir haben vor allen Dingen das durch den Marshallplan ermöglichte Wirtschaftswunder gehabt, sodass die Akzeptanz für die Demokratie im Westen dann auch leichter zu gewinnen war. Die war ja auch zunächst skeptisch beäugt worden, insbesondere auch nach den Erfahrungen mit der Weimarer Republik. Die Weimarer Republik ist ja auch maximal unter Druck gesetzt worden von konservativen und rechten bis hin zu nationalsozialistischen Kräften und dann zerstört worden im Endeffekt. Aber das, glaube ich, darf man nicht vergessen. Und vielleicht noch mal was zu dem Verfahren des Buches. Ich kann verstehen, dass man das kritisch sieht. Gleichzeitig habe ich immer den Eindruck gehabt, wenn ich das anspreche, was du jetzt einklagst, nämlich die Ostdeutschen an ihre eigene Verantwortung dabei zu erinnern, wäre sofort das Argument gekommen, und ich kenne das aus Diskussionen inzwischen, na, die sind ja am Ende selber schuld. Hätten sie es anders gemacht, wäre es anders gelaufen. Ja, sie haben sich das, oder sie haben das mit sich machen lassen, in der Formulierung der Frau, die mich in Mühlhausen gefragt hat, statt selber das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen oder es zumindest zu versuchen, sich auch mehr zivilgesellschaftlich zu engagieren, in die demokratischen Parteien einzutreten, um in die Gestaltungsmöglichkeiten hineinzukommen. Das ist ja auch ein schwieriges Feld jetzt gerade auch, wenn man, ich glaube, Dirk Neubauer heißt der, der jetzt zurückgetreten ist als Landrat, da hat jemand Verantwortung übernommen und er ist so unter Druck gesetzt worden, so attackiert worden, dass er das nicht mehr ertragen hat, dass er sich schützen muss. Ja. Das sind ja Zustände, die völlig unhaltbar sind in der Demokratie. Ich finde es entsetzlich, dass die Leute, die dann Verantwortung übernehmen, in dieser Art und Weise angegriffen werden und bedroht werden. Das finde ich völlig inakzeptabel. Aber ich habe diesen Aspekt der Selbstverantwortung der Ostdeutschen völlig ausgeblendet, ganz gezielt. Ich habe im Grunde nur den Diskurs, wie er vom Westen geführt wird, unter die Lupe gelegt und manches sieht man dann eben schärfer und alles, was außerhalb der Lupe ist, sieht man eben nicht oder außerhalb des Fokuses. Das ist sicher kritikwürdig, aber mir schien in dem Moment keine andere Lösung denkbar. Und wenn ich es anders gemacht hätte, im Sinne einer Differenzierung oder einer differenzierten Darstellung, ich sage ja auch, dass ich vereinfache, dass ich schematisiere, dann hätte das Buch nicht diese Wucht entfaltet, die es entfaltet hat. Und wir würden hier nicht diese Debatte führen.
Also für mich hat dieses Buch, ja, Applaus, Herr Oschmann, für mich hat dieses Buch vor allem eine entlastende Wirkung gehabt. Sie haben es gerade beschrieben, man kann alles mal man liest doch mal alles nach, was man irgendwann in den letzten 35 Jahren schon mal gedacht hat. Und die Frage ist, was ist der nächste Schritt? Also wir sind jetzt 35 Jahre weiter, wir stehen vor einer Landtagswahl und in den 35 Jahren ist ja auch noch einiges passiert. Wir haben ja auch einige Krisen mitgemacht, die überhaupt nichts mit Ostdeutschland zu tun haben, die global waren, die irgendwo anders angefangen haben. Es sind Kriege ausgebrochen. Es ist auch eine digitale Revolution über uns hereingebrochen. Wenn wir das jetzt mal alles mitdenken, was hat das denn für Auswirkungen auf diese Meinungsfreiheit? Sie haben gerade die sozialen Medien erwähnt, Sie haben sie auch schon erwähnt. Man glaubt irgendwie in einem offenen Raum zu sein, man wird angegriffen. Das Private verschwimmt so ein bisschen mit dem Öffentlichen. Wie gehen wir denn damit um? Und ja, gibt es da eigentlich den richtigen Umgang mit solchen Foren, wo man vermeintlich seine Meinung sagen kann, aber eigentlich allein gelassen wird?
Also der Vorteil einer Demokratie und einer Freiheit ist, dass richtig und falsch nicht wirklich ernstzunehmende Kategorien sind, sondern dass wir uns immer in einer Pluralität von Meinungen, von Ansichten befinden, dass wir unentwegt uns in einer Aushandlungsarena befinden, wo es um Kompromisse geht und nicht um Konsens. Das ist gewissermaßen die große Kraft von repräsentativer Demokratie. Aber zur großen Kraft gehört eben auch historisches Bewusstsein. Mir kommt in den Debatten, wenn es um Ostdeutschland geht, immer eins viel zu kurz, nämlich die vielen, vielen Gewinne, die Ostdeutschland seit 1989/90 geschafft hat, die Ostdeutschland sich erarbeitet hat, die bekommen, die sozusagen über Ostdeutschland teilweise auch hereingebrochen sind. Das muss man einfach so sagen. Und das gehört eben auch dazu. Es ist nicht nur eine Abbruchgeschichte, es ist nicht nur eine Verlustgeschichte, es ist nicht nur eine Niedergangsgeschichte, sondern es ist eine unglaubliche Gewinngeschichte. Es ist eine unglaubliche Freiheitsgeschichte auch. Und wenn wir sozusagen die Komplexität und auch die Widersprüchlichkeit in der Geschichte verstehen, dann glaube ich, verstehen wir auch besser, dass auch das, was vor uns liegt, natürlich nicht einfach sein wird. Und wir stehen ja zurzeit an einem Punkt, ich sage das so als Historiker, wovon ich wirklich sehr überzeugt bin, dass die gesamte Menschheit noch nie mit guten Gründen so zukunftspessimistisch sein konnte und sein musste, wie wir das gegenwärtig erleben. Denn wenn wir uns an unsere Großeltern, an unsere Urgroßeltern erinnern, wenn wir in frühere Jahrhunderte zurückschauen und danach fragen, was für Zukunftsvorstellungen hatten die Menschen, die Gesellschaften, dann werden wir immer feststellen, dass das immer Vorstellungen waren, die sehr weit weg waren. Die praktisch so weit weg waren, dass sie fast vor dem eigenen Leben vorgeschoben worden sind. Heute ist das so, dass die meisten Menschen von uns, und ich würde mal sagen, alle, die hier sitzen, nicht wissen, wo die digitale Revolution uns in 2 Jahren hingeführt haben wird. Weder hier in Chemnitz, noch in Deutschland, noch in der Welt. Wir wissen nicht, was KI mit uns alles veranstalten wird. Wir wissen nicht, welche Apps als nächstes erfunden werden. Wir wissen das alles nicht. Und was passiert in so einer Situation, wenn wir alle extrem verunsichert sind? Wir suchen uns gewissermaßen nach Haltepunkten, nach Sicherheitspunkten und die haben wir ausschließlich immer in der Vergangenheit. Weil dort wissen wir, wenn wir uns umdrehen, wie man sich zu bewegen hatte. Wenn man A macht, dann passierte B. Ist egal, ob man im Gefängnis war, ob man auf einer Insel gelebt hat. Da geht es gar nicht so sehr um die konkreten Lebensumstände, sondern einfach um den Aspekt der Sicherheit. Und das führt viele Menschen dazu, und das erleben wir aktuell in Ostdeutschland, dass man die Vergangenheit, weil man sich dort sicherer fühlte, verklärt, harmonisiert und weichzeichnet. Und wenn man das macht, dann wird man meines Erachtens gegenwarts- und zukunftsuntauglich. Das ist gewissermaßen den Zusammenhang, den ich dort als Historiker sehe. Ich bin kein Politiker, ich brauche niemanden, der mir zustimmt, ich brauche niemanden, der mir zujubelt, sondern das ist meine Meinung. Heute geht es um Meinungsfreiheit. Sie können alle anderer Meinung sein, aber wir können sozusagen gesittet darüber diskutieren und herausfinden, wie kommen wir aus dieser Situation heraus, in der wir alle so stark verunsichert sind.
Ich würde noch mal eine Anschlussfrage stellen. Wenn man jetzt die Ostdeutschen als so singulär beschreibt, wie erklärt man dann die Entwicklung in den anderen westlichen Demokratien? wenn 75 Millionen Wähler Trump gewählt haben, wenn Großbritannien aus der EU austritt, wenn in Frankreich Le Pen gewählt wird, in Holland Wilders und in den ganzen anderen Ländern, da sieht man ja auch, dass die Prozentzahlen für die rechten Parteien ungefähr ähnlich sind zu dem, was im Osten zu erwarten ist, jetzt bei den Landtagswahlen. Wie ist das zu erklären? Das sind ja nicht alles Ostdeutsche, die im Ausland wählen gehen. Also die Frage ist sozusagen, ist das nicht ein Spezifikum, dass die westlichen Demokratien insgesamt so unter Druck geraten sind? Und zwar deshalb, weil, da gibt es ja, das wäre die These des Soziologen Michael Hartmann von 2018 in dem Buch Die Abgehobenen, wie die Eliten die Demokratie zerstören, dass der Neoliberalismus, wie er durch Reagan und Thatcher in die Welt gekommen ist, jetzt zu einer populistischen, nationalistischen Schließung führt als Gegenbewegung. Also andersherum gesagt, der Neoliberalismus ist der Ort, wo der Populismus produziert wird in der Konsequenz.
Also, kurze Antwort, wir wollen dann langsam mal das Podium auch öffnen.
Ich habe eben über die digitale Revolution gesprochen. Und ich glaube auch der Letzte, der hier gerade im Saal angesichts deiner Äußerung gelacht hat und Beifall geklatscht hat, müsste eigentlich wissen, dass das nichts ist, was auf Ostdeutschland beschränkt ist. Ich habe ein globales Phänomen geschildert und alle diese Entwicklungen, die du vollkommen zu Recht angeführt hast, die haben, so wie in Ostdeutschland, so wie in Brasilien, so wie in Philippinen, so wie in USA, so wie in England, die haben globale Gründe. Und die haben alle regionale Gründe. Und da wir nun mal hier in Ostdeutschland sitzen, sprechen wir über die globalen, die wir überall rüberlegen könnten, und eben über die regionalen. Und das ist gewissermaßen, dieser Mix führt zu diesen Entwicklungen, zu ganz ähnlichen Erscheinungen weltweit, die aber, wenn man genau hinschaut, neben den globalen Ursachen eben auch überall noch regionalspezifische hat. Das ist alles.
Ich finde, das ist